Schön, dass ihr gekommen seid. Wenn wir auch nicht so viele sind heute, das macht nichts. Diejenigen sind da, die Gottes Wort hören wollen. Und darum lasst uns noch mal ganz kurz beten. Lieber Herr Jesus, öffne du mir meine Lippen, dass ich deine Wahrheit, dein Wort verkündigen kann. Dass du, Heiliger Geist, uns selbst dein lebendiges Wort, dein wahres Wort in die Herzen pflanzest. Dass du uns hilfst zu verstehen und dass, wenn wir rausgehen hier, das, was wir verstanden haben, anwenden, das ist Weisheit, Jesus. Und so danken wir dir dafür, dass du uns hilfst dabei. Dir sei Lob, Preis und Ehre in Jesu Namen. Amen. So, Peter, würdest du da mal ein Stück aufmachen und hinten vielleicht die Türe auf? Es bleibt zwar warm, aber es zieht wenigstens ein bisschen durch. Bitte? Oder da, ja, oder vielleicht da, hinten und vorne. Hinten und vorne, ist egal wo. Ja, kälter wird es nicht, aber es zieht ein bisschen vielleicht, gell? Es zieht vielleicht ein wenig. Wow. Jetzt wird es. Ja. Die Sterne und die Herrlichkeit Gottes, oder Gottes Herrlichkeit, wie ihr das ganz immer möchtet. Jawohl, schaut mal hierher. Meine liebe Tochter, die Miriam, hat mir wieder eine Folienpräsentation zusammengebastelt. Da bin ich sehr froh. Jetzt ist nicht ganz so eintönig, schwarz-weiß, sondern wieder ein bisschen mit schönen Bildern unterlegt. Jawohl, ich habe mich auf den Gottesdienst heute sehr, sehr gefreut. Und zwar deshalb, weil ich mir fest vorgenommen hatte, euch in die Sommerpause zu entlassen mit diesem Gefühl, Gott ist lebendig, er ist gut, er ist treu, er ist zuverlässig. Und er ist bei mir, egal ob wir jetzt im Moment Gottesdienst haben oder nicht. Das war so mein Ziel. Und im Gebet, wisst ihr ja, wie das ist, der Heilige Geist hilft immer wieder mal und bringt einem dann die Verantwortung direkt vor Augen oder vor Ohren oder ins Herz, die man hat. Ich beachte es als wirkliches Privileg, vor euch stehen zu dürfen als Prediger für die Gemeinde und mit den Geschwistern, mit dem Christoph und dem Peter, euch als Älteste leiten und führen zu dürfen. Dazu gehört aber auch, dass wir die Herde nähren und schützen und auf Gefahren hinweisen. Das ist auch ein Teil von dem Job, denn wir sind verantwortlich, oder Gott macht uns verantwortlich dafür, dass wir die Gemeinde, über die er uns gesetzt hat, ohne Flecken und Runzeln ihm als wunderbare Braut darstellen. Dass ihr alle mit dabei seid. Jawohl. Und das wollen wir auch immer tun. Und darum, es bleibt nicht nur Ermutigung heute, sondern ich will am Anfang ein 3-Minuten-Opening machen. Ein Opening, das auf unsere Zeit wieder abhebt. Jeder, der mitbekommen hat, in welcher Zeit wir leben definitiv in der Endzeit. Wir kommen gleich dazu. Und der eine oder andere, der es noch nicht begriffen hat, lasse ich heute wirklich davon überraschen. Und dann können wir auch kurz sagen, was Endzeit bedeutet. Aber die letzten 4 Sonntage waren doch auch klasse, oder? Ich habe mir überlegt, wir haben so geniale Sonntage gehabt und Gottesdienste. Da sind alle biblischen Beziehungsbünde oder Beziehungsbilder, die Gott uns gibt, alle drin enthalten gewesen. Wir hatten einmal Taufe, wo die Täuflinge durch ihren Glauben in die Auferstehung und in neues Leben getauft wurden, in Jesus Christus. Die Verbindung haben wir gesehen. Dann haben wir den Willkommensgottesdienst, dort haben wir diejenigen, wie es das Alte Testament sagt, die Fremdlinge, die zur Gemeinde dazukommen und sagen, das ist meine Familie, da will ich zu Hause sein, die in die Familie eingestiegen sind, die haben wir begrüßen dürfen, die Beziehung ist auch klasse. Dann durften wir einen gemeinsamen Gottesdienst feiern mit den Marpachern, das sind 2 Teile der Familie, die zusammenkommen und trotzdem eins werden, wunderbarer Gottesdienst dort in Wintersweiler. Und dann haben wir noch die härteste oder stärkste Bindung, die Gott uns gegeben hat, in der Ehe feiern dürfen mit Anita und Bernd. Und dort haben wir das Bild, wie Jesus uns als Brautgemeinde zu sich holen will. Da haben wir Hochzeit im Himmel. Ja. Bin ich der Einzige, der das begeistert? Wir haben Hochzeitsmahl im Himmel, wir sind die Braut Christi und Jesus kommt bald. Ja, Halleluja. Leute, das ist der Punkt. Und darum dieses 3-Minuten-Opening, was ein bisschen auf Endzeit abhebt. Endzeit heißt nicht das Ende der Welt, wie uns die Klimaterroristen oder die Klima, Spezies klar machen wollen. Das ist nicht das Ende der Welt, das ist das Ende dieses Zeitalters der Gemeinde. Das Ende des Zeitalters der Gnade und des Heils. Und danach kommt die Entrückung der Gemeinde. Und nach der Entrückung kommt eine absolut üble Zeit, da will kein Mensch sein, das ist die Trübsalzeit. Und übrigens, ab der Entrückung der Gemeinde beginnt nach diesem Tag der Gemeinde oder nach dieser Zeit der Gemeinde, beginnt der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn startet mit der Entrückung, geht über die Trübsalzeit und über das tausendjährige Reich weg, bis Jesus Christus in der Ewigkeit das neue Jerusalem mit uns besiedelt. Und dann fängt die Zeit Gottes an. Der Tag des Gottes, ja genau. Also es ist unglaublich. Und wir sind am Ende dieser Zeit. Man kann die Uhr ticken hören. Wirklich wahr? Ich lese jetzt einfach mal ein paar Sachen vor, die in den letzten Monat, das ist das Längste, was gewesen ist, die meisten Sachen sind erst in 1 bis 1,5 Wochen zurück passiert. Und ich lese nur vor, ihr könnt euch selber wie die Beröer zeigen und das in den Medien nachvollziehen, in den richtigen Kanälen, übrigens nicht in der Tagesschau, denn was dort kommt, ist zum größten Teil Ablenkungsmanöver und Lüge. Aber ich lese einfach mal vor. Ja? England brennt. Dort werden von Muslimen blonde, weißhäutige Frauen vergewaltigt in bestimmten Straßen. Da geht nicht mal mehr die Polizei hin. Frankreich steht kurz davor. Schweden und Norwegen haben genau die gleichen Schwierigkeiten und stehen kurz vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Bloß davon kriegt man in den Medien nichts mit. Ihr müsst auf den richtigen Kanälen gucken. Iran verspricht, Israel anzugreifen mit der vollen Feuerkraft, die sie haben. Der Ukraine-Krieg geht jetzt seit 2 Jahren. Und das ist eine Augenwischerei ohne Ende. Ich sage es jetzt mal so rum, ein bisschen humorvoll oder ironisch. Es gibt 3 Weltmächte, die eine geballte Weltmacht sind mit Armee und Power. Russland, China und bis jetzt die Amerikaner. Die Amerikaner waren sozusagen die Ordnungshüter der Welt. Aber Russland und China sind denen auf dem Fuß gefolgt. Wenn Russland und Putin wirklich will, dann ist Ukraine in 2 Tagen weg, dann existiert sie nicht mehr. Also bitte erzähl mir doch keiner, die machen seit 2 Jahren und jetzt ist Putin aber überrascht. Blödsinn, dummes Zeug. Das dient einzig und allein, das ist meine persönliche Überzeugung, also Klammer auf, subjektive Meinung, Achim Patzelt, einzig und allein der Ausblutung von den europäischen Staaten, von der NATO und von Amerika. Wir pumpen Millionen und Milliarden dort hinein, Waffen, Munition und was wir alles haben und dünnen damit die eigene Schlagkraft aus. Und das ist das, was China und Russland anstreben. Wir haben in Bangladesch die Welt auf den Kopf gestellt gesehen. Jetzt ist die Regierung geflohen. Vorher hatten wir Lynchjustiz in den Straßen. Ich habe Bilder gesehen von aufgehängten Leuten in den Straßen. Also wer mir erzählen will, dass die Endzeit noch nicht da ist, der ist mit dem Klammerbeutel gepudert am Morgen. Wir sind in der Endzeit, Freunde. Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Jetzt sagt Jesus in Matthäus 23 und in 24 und 25, eins der stärksten Merkmale der Endzeit, damit steigt er ein in seine Endzeitreden, in diesen beiden Kapiteln. Weiß jemand auswendig? Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Ich sage es mal andersrum. Wenn Verführung spürbar ist jeden Tag in den Medien, dann sind wir in der Endzeit, wo Jesus gesagt hat. Ja, Achim, das kann nicht sein. Die Tagesschau wird schon einigermaßen ordentlich und so. Das ist Teil der Verführung. Ja, weißt du, das ist... kann doch nicht sein, dass Jesus da je wieder... Das kann noch 1000 Jahre gehen, bis Jesus wiederkommt. Das ist Teil der Verführung. Habt ihr schon mal gemerkt, dass die Originale sich durch Duplikate oder falsche Banknoten und so, Originale werden verifiziert, authentifiziert durch falsche Bilder. Was ist eines der schlimmsten, umstrittensten Dinge, die wir jetzt momentan in der Gemeinde immer wieder hoch und runter diskutieren? Die Entrückung. Es ist eine klare biblische Lehre der Entrückung vor der Trübsalzeit. Aber was gibt es doch nicht alles für Theorien und Theologien und was treiben die Blüten unter Theologen und unter ernstzunehmenden Pfarrern und was weiß ich. Das ist für mich ein Zeichen, dass das unter Beschuss steht ohne Ende. Wenn also die Entrückung, die über Jahrhunderte und Jahrtausende bei den Christen, bei den evangelikalen Christen eine klare Sache war, auf die sie zugefeiert haben, oh, when the saints go marching in, wenn diese Entrückung immer mehr unter Stress steht, dann wird sie authentifiziert oder verifiziert, die Wahrheit, durch die falschen Diskussionen. Das ist Teil der Verführung. Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Und in diesem Zug will ich euch ermutigen, nicht entmutigen. Wenn ihr das hört jetzt von mir, dann ist es keinesfalls dazu da, euch zu sagen, oh, die Welt geht aus den Fugen und wir müssen jetzt und überhaupt. Verfolgung und Bedrängnis für Christen ist in der Welt allgegenwärtig. Wir haben noch nicht so viel davon mitbekommen. Es wird aber auch ein bisschen stressiger bei uns. Aber es gibt einige Dinge, die die Bibel sagt, die wir als Christen nicht dürfen. Wenn wir verzagt sind und sagen, ich habe die Schnauze voll, ich mache meinem Leben jetzt ein Ende, darfst du nicht. Biblisch gesehen ein No-Go. Geht nicht. Du gehörst nicht dir selber, du gehörst Jesus. Zum Beispiel ohne Hoffnung zu leben, ist ein No-Go. Biblisch verboten. Aus. Ohne Hoffnung zu leben. Wir haben die Hoffnung. Und wenn wir die Hoffnung verlieren, ja, wer soll sie dann bekommen in der Welt? Oder zum Beispiel ohne Freude zu leben. Ist ein biblisches No-Go. Wir dürfen nicht ohne Freude leben. Dürfen wir traurig sein? Ja, selbstverständlich. Aber die Freude des Herrn ist in unserem Leben die Kraft, die uns antreibt. Und diese Freude zieht uns in die Sehnsucht zu Jesus Christus und somit in die Ewigkeit, in die Richtung Entrückung. Jesus könnte jeden Moment kommen. Die Entrückung ist immanent, das heißt ohne weitere Bedingungen in der Bibel, da gibt es keine Bedingungen, aber sie kann jeden Moment passieren. Das heißt, deswegen sagt Jesus, habt Acht und seid wachsam. Achim, was hat das alles mit den Sternen zu tun? Interessante Frage. Und jetzt schlagen wir eine kleine Brücke in Richtung zu die Sterne und Gottes Herrlichkeit. Wer glaubt, dass ich es schaffe? Einer, zwei. Also, jawohl. Also, wir haben schon gehört den Text, den gucken wir uns nachher auch nochmal ganz kurz an. Da gehen wir nochmal drauf ein, auf dem Psalm 19. Das ist ein wunderbarer Text, ganz klasse. Aber wir starten mit Römer 1, Vers 18 bis 20. Und ich bitte den lieben Peter wieder, mich zu assistieren. Römer 1, Vers 18 bis 20. Können wir damit anfangen?
Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien.
Halleluja. Komprimiert bringt Paulus dort, oh, der bringt so viel auf den Punkt hier jetzt gerade im Moment, aber ich sage es jetzt mal in kurzen Worten, Menschen haben, selbst wenn sie das Evangelium nicht von Jesus nicht hören, keinerlei Entschuldigung, dass sie Gott nicht als Gott akzeptieren und anerkennen. Gott zeigt sich in seiner Schöpfung. Und zwar überall in der Schöpfung. Wir haben gerade sogar gelesen in diesem zweiten Teil, seine göttliche Kraft und Herrlichkeit wird jederzeit sichtbar in der Schöpfung, die er gemacht hat, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Menschen werden, ob Evangelium verkündigt oder nicht, vor Gott erscheinen und Gott wird sagen, du hast keinerlei Entschuldigung. Du hast mich erkennen können, ich habe dir das jeden Tag mitgeteilt in der Schöpfung. Wir kommen da aber heute noch weiter. Sie haben Gottes Herrlichkeit erleben dürfen. Jeder Mensch kann das. Jetzt gehen wir zurück ins Alte Testament, also jetzt zum Daniel.
Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.
Schaut mal, dort heißt es, die Verständigen sind, die andere den Weg weisen, die werden leuchten wie Himmelskörper und sie werden leuchten ewiglich wie Sterne am Himmel. Was war das für eine Situation? Daniel war in Babylon in der Gefangenschaft, weggeführt mit Israel. Und nach 70 Jahren, nicht ganz 70 Jahren, nach 60, 65 Jahren Gefangenschaft hat Daniel ein schweres Herz gehabt. Was passiert mit Israel? Gott, die 70 Jahre, die du prophezeit hast, sind bald vorbei. Was passiert mit Israel? Und er hat sich gedemütigt, hat gebetet zu Gott und war ein ganz gottesfürchtiger Kerl. Und dann schickt Gott ihm einen Engel und offenbart ihm die gesamte Geschichte, historische Geschichte, die noch in der Zukunft liegt. Die Königreiche, die kommen, also nach Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, die Römer, bis hin zu dem römischen Reich, das wieder ersteht aus dem alten römischen Reich. Das sind die Zehen und die von Ton und von Eisen vermischt sind. Könnt ihr euch an das Standbild erinnern, was er bei Nebukadnezar gesehen hat? Das Standbild, ja, die Statue, genau. Und unten die Zehen waren Ton und Eisen gemischt. Das heißt also zum Teil stark, zum Teil schwach, hat sich auf jeden Fall, vermischt sich nicht mehr. Das ist dieses neu erstehende Reich, römische Reich, nach der alten Nation. Aber das ist noch Zukunft. Und an einem bestimmten Punkt kriegt Daniel mitgeteilt, der Antichrist wird sich irgendwann in den Tempel setzen und ab dann ist Trübsalzeit. Und Daniel sagt, hä? Verstehe ich nicht. Und der Engel sagt zu ihm, Daniel, mach dir keinen Gedanken, schreib es auf und versiegel das bis ans Ende des Zeitalters. Für dich ist es nicht gemacht, sondern für das Ende des Zeitalters. Du musst es gar nicht verstehen. Schreib es auf, versiegel das und am Ende des Zeitalters werden die Menschen hin und her studieren in deinem Buch und die Erkenntnis wird sich mehren, weil sie diese Zeitgeschehnisse in dem Buch Daniel hineinsehen und lesen durch den Heiligen Geist. Und dann sagt der Engel, und die, die in dieser Zeit, in dieser letzten Zeit, den Menschen den Weg weisen zu Weisheit, zu Gott, zu Verständnis, die werden leuchten wie die Sterne. Wie heißt es dann? Lesen wir es nochmal, das ist so schön.
Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich.
Wer könnte das denn sein? Du und ich. Wenn wir es denn tun, wenn wir Verständige sind, die anderen den Weg weisen, werden wir leuchten wie Himmelskörper. Wie Sterne. Zack, und jetzt sind wir beim Thema. Ich hoffe, ihr vergebt hier meinen schwachsinnigen Humor. Jetzt sind wir beim Thema Sterne. Psalm 19, wir haben ihn gerade gelesen, aber wir lesen es nochmal, weil es einfach so ein wunderbarer Text ist.
Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht, das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem Nächsten davon und eine Nacht sagt es der anderen weiter. Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Der Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen kommt sie strahlend heraus, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Siegesgewiss wie ein Held beginnt sie ihren Lauf. Am fernen Horizont geht sie auf und wandert von einem Ende des Himmels zum anderen. Nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen.
Halleluja! Habt ihr diesen Anfang, diesen poetischen Anfang mitbekommen, wo Gott sagt, die Sterne in der Nacht erzählen von Gott sein Evangelium, sage ich jetzt, seine gute Botschaft, von einem Tag zum anderen. Ohne Worte, ohne Sprache. Das heißt also, da kann auch kein Türke oder kein Afghane oder was auch immer kommen und sagen, habe ich nicht kapiert, war falsche Sprache. Und Gott sagt, nein, nein, meine Herrlichkeit, meine Göttlichkeit, die kannst du erkennen, denn die Nacht, die Sterne der Nacht und die Sonne erzählen von meiner Göttlichkeit und du kannst von mir lernen, wenn du nur willst, ohne Worte. Es braucht keine Worte. Taube können das lernen. Jede Sprache auf der Welt kann es lernen. Und wie heißt es hier? Bis an die Enden der Erde. Da gibt es keine Ausnahme mehr. Die Sterne verkündigen Gottes Hoheit und Macht. Gott hat es in die Sterne gepackt. Wir können praktisch sagen, wir haben zwei Bibeln. Die eine Bibel, die Gott uns gegeben hat, als das Wort Gottes, das lebendige, zuverlässige, wahre Wort Gottes. Und Gott hat die Bibel selbst nochmal in seiner Schöpfung geschrieben, in seine Schöpfung reingeschrieben. In der Schöpfung kann jeder erkennen die Hoheit, Herrlichkeit, Heiligkeit und Kraft Gottes. Das sind nicht meine Worte, sondern Gottes Worte. Halleluja. Jetzt hat uns der liebe Peter vorhin schon mal ein paar wissenschaftliche so angeschmeckt, so ein paar wissenschaftliche Facts. Wir gehen ein bisschen tiefer. Wir gucken uns wissenschaftliche Fakten an über den Himmel, über das Himmelszelt und das Universum. Jetzt sagt vielleicht einer, ja, Wissenschaft und Bibel, das funktioniert ja nicht immer so. Das ist auch eins dieser dummen Dinge, die absoluter Blödsinn sind. Wenn doch Gott diese Schöpfung gemacht hat und sein Wort gegeben hat über diese Schöpfung und über die Anfänge, über die Zukunft, über alles, dann müsste doch das, was wir in Wissenschaft, Science heißt, beobachtbare Erkenntnis, die man auch wiederholen kann. Es müsste doch, was im Labor oder in der Schöpfung an Erkenntnis zusammenkommt, in der Wissenschaft, 100% mit diesem Wort übereinstimmen, oder? Im Prinzip hat Gott die Wissenschaft erfunden und hat gesagt, forsch doch nach in der Schöpfung, forsch nach, ihr werdet mich finden. Das heißt, in dieser Wissenschaft können wir erkennen, was Gott in der Bibel gesagt hat, und in den letzten 80 bis 100 Jahren haben eine Unzahl und eine immer mehr steigende Zahl von Wissenschaftlern erkannt, wir hätten die Bibel lesen sollen, da steht schon alles drin. Mit dem bloßen Auge können wir, wenn man es zählen würde, in unserem Himmelszelt nachts bei klarer Sicht etwa 3000, also von jeder Hemisphäre, von jeder Halbkugel etwa 3000 Sterne zählen, Himmelskörper zählen. Das heißt also, guter Blick, klare Nacht, dann kriegen wir ungefähr 3000 hin. Jetzt hat Galileo 1610 mit einem selbstgebastelten Fernrohr festgestellt, bei der Beobachtung vom Nachthimmel, dass insgesamt über 30.000 Sterne am Himmel leuchten. Also das Zehnfache von dem, was wir normal mit bloßem Auge sehen können. Jetzt schreiben wir das Jahr 1862. Da wurde das erste Teleskop zusammengebaut, erfunden und zusammengebaut. Und danach haben Argelander und Schönfeld, ja, genau, haben die den Sternhimmel katalogisiert oder kartografiert. Das heißt also, wie ein Atlas zusammengebaut vom Sternhimmel. Und die haben, ich weiß nicht, wie sie auf die Zahl kommen, aber sie haben es durchgezählt wohl, 324.891 Sterne dort kartografiert. Das heißt, wieder eine Menge mal 10. Aber es wird noch besser. Heute wissen wir, dass allein unsere Galaxie, die Milchstraße, etwa 100 bis 300 Milliarden Lichtkörper oder Sterne hat. Uns ist eine kleine Galaxie, die Milchstraße, nicht sonderlich groß. 100 bis 300 Milliarden Sterne. Nehmen wir mal 100, nur als Plauschbeispiel. 100 Milliarden, nehmen wir jetzt mal. Quizfrage. Wenn ihr, nein, nicht ihr, ihr seid schon weg über die Zeit. Wenn jemand neu geboren wird und zählen könnte, und würde drei pro Sekunde zählen, Tag und Nacht, durchgehend, ohne zu schlafen, was denkt ihr wohl, wie lange würde er brauchen, um die 100 Milliarden zu erreichen? Kommt, stellt Frage, schnell, sagt ungefähr, gefühlsmäßig. 120, sehr gut, sehr gut. Andere Ideen? Also, bei 100 Jahren würde er auf 9,5 Milliarden kommen. Also nur ein Zehntel von dem, was unsere Milchstraße hergibt an Sternen. Eine Billion. Nochmal? Wie eine Billion? 100 Milliarden, 10%. Nein, 9,5 Milliarden, so weit kann man zählen in 100 Jahren, wenn man nicht schläft. Und 10% von 100 Milliarden, wenn man die kleinere Zahl nimmt, sind etwa 9,5 bis 10 Milliarden. Das heißt, wir schaffen nicht mal unsere Milchstraße. Nicht mal das in einem Leben, wenn es denn 100 Jahre gänge und wir würden nicht schlafen, nicht essen, nicht trinken. Also unglaublich, das sind astronomische Zahlen und deswegen ist ja auch Universum, ja? Astronomische Zahlen. Mit bloßem Auge können wir hier von uns aus, von der Erde aus, 4 Galaxien als Lichtpunkte im Himmel wahrnehmen. Das ist einmal natürlich unsere eigene Galaxie, die nehmen wir wahr, dadurch, dass wir die Sterne sehen davon, einen Teil davon. Dann haben wir den Andromeda-Nebel, den wir sehen können als Lichtpunkt. Und wir haben die große Magellanische Straße und die kleine große Magellanische Wolke und kleine Magellanische Wolke. Die können wir als Lichtpunkte sehen am Himmel. Das sind aber mittlerweile, hat man verstanden, Galaxien, nicht einzelne Sterne. Und jede dieser Galaxien haben über 100 Milliarden Sterne. Der Andromeda-Nebel hat sogar etwa 1 Billion Sterne. Der Andromeda, ich zeige euch noch ein paar interessante Bilder, ihr könnt die anschauen. 1 Billion Sterne. Jetzt, der Andromeda-Nebel ist der nächste Galaxiennebel, den wir haben an unserem Sonnensystem. Und der ist 2,25 Millionen Lichtjahre entfernt. Ein Lichtjahr hat jetzt 9,4 Billionen Kilometer. Das heißt, dieser Andromeda-Nebel ist 20 mal 10 hoch 25 Kilometer entfernt. Es sind einfach Zahlen und Größenordnungen, die sind für uns nicht zu fassen. Und mein Papa hat das alles gemacht für mich. Und für dich. Weiter außen liegende Galaxien, die man erkennen kann, denn wir haben ja mittlerweile extrem wunderbar, hervorragende Möglichkeiten, mit riesigen Teleskopen ins Weltall zu schauen. Und hinter diesen Galaxien, die wir sozusagen unmittelbar erreichen können, also der Andromeda-Nebel ist zum Beispiel 2,25 Millionen, Millionen Lichtjahre weg. Die nächsten Galaxien, das ist ein Galaxiennebel, der Virgo-Galaxiennebel heißt das, Galaxienhaufen, der ist 65 Millionen Lichtjahre weg, das ist der nächste sozusagen. Und weiter draußen werden die Galaxien, die man erkennen kann, kartografisch in Clustern zusammengefasst. Und jeder dieser Cluster hat im Schnitt zwischen 1.000 und 10.000 Galaxien. Jeder Cluster. Und jede Galaxie hat im Durchschnitt zwischen 100 und 500 Milliarden Sterne. Deswegen die Zahl, die vorhin der Peter gesagt hat, ich krieg's nicht auf die Reihe, Trilliarden oder irgendwas, ich weiß gar nicht, also wie man das schreiben kann. Aber wie auch immer, die Stellarstatistik sagt, dass wir etwa 100 Milliarden bis zu 1 Billion Galaxien, einzelner Galaxien, bis zu 1 Billion erkennen können von uns hier. Die kann natürlich keiner aufschreiben und zählen, aber die Stellarstatistik macht dann Bilder und rechnet das im Himmelsbereich hoch. Das geht statistisch schon, scheinbar. Ich nicht, aber das geht. Jetzt gucken wir uns plauschhalber ein paar Galaxien an. Ich glaube, die Bilder kommen als nächstes. Das ist zum Beispiel dieser Andromeda-Nebel, der uns am nächsten erscheint. Das ist ein Galaxiennebel mit eben etwa 1000 Galaxien. Das heißt, 1000 Milchstraßen sind da drin. Mit etwa 100 bis 300 Milliarden Sterne pro Galaxie. Als nächstes nehmen wir, das ist der Orionnebel. Der Orionnebel, der kommt eher so ein bisschen daher, wie ein bisschen verschlafen, so denke ich. Aber ganz, ganz toll von der Farbe her. Aber ihr seht auch, es gleicht keine Galaxie der anderen. Es ist wie bei den Schneeflocken. Es gibt keine, die den anderen gleicht. Wieder bei uns Menschen. Kein Mensch gleicht dem anderen. Orionnebel, über den haben wir nachher nochmal bei Hiob was. Als nächstes haben wir den Ringnebel. Sieht da auch super aus, oder? Wunderschöne Bilder. Dann haben wir die Plejaden, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, jeder Lichtpunkt in den Plejaden ist ein Galaxienhaufen. Jeder von diesen leuchtenden Lichtpunkten ist ein Galaxienhaufen. Mit Hunderten bis Tausenden von Galaxien. Das ist doch unfassbar, oder? Unfassbar. Was hatten wir vorhin gehabt? Gott, beim Lied haben wir es gehabt hier. Gott nennt jeden einzelnen Stern beim Namen. Das ist mein Papa. Das ist mein Gott und dein Gott. Jeden einzelnen Stern. Halleluja. Und zum Schluss haben wir, glaube ich, das ist der Eulennebel. Wenn man da sich ein bisschen dreht oder wenn man das Bild ein bisschen dreht, sieht es fast aus wie so eine weiße Schneeeule mit zwei Augen und so einem Schnabel in der Mitte und dann unten so. Also man muss bei diesen Sternbildern natürlich ein bisschen Fantasie haben, ist ja klar, gell? Also logisch. Aber es ist ein Eulennebel, ist auch so ein Galaxienhaufen. Halleluja. Wir können uns ganz viele Verse anschauen, die genau auf dieses Himmelszelten, auf die Sterne Bezug nehmen. Und man liest beim Lesen von der Bibel, wenn man studiert, ganz oft einfach nur drüber weg. Aber lasst es euch mal wirklich durch den Sinn gehen, wenn sowas kommt. Wenn so wie Stern, Himmel, der Schein der Sterne, das Himmelszelt oder sowas. Wenn solche Dinge kommen, einfach mal konzentriert anschauen und sagen, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich dahinter verstehe, was du dahinter verbirgst. Es ist unfassbar, es ist unfassbar. Wir wissen heute so viel mehr als Galileo und trotzdem haben wir keine Ahnung, wie das Universum strukturiert ist. Wir wissen es nicht. Wir können schon eine ganze Menge sehen, aber wir haben keine Ahnung, was für eine Struktur Gott in diesem Weltall eingebaut hat. Er sagt, ich spanne die Himmel aus. Das heißt, also, es deutet darauf hin, als wenn das Universum sich im Moment immer noch ausdehnt. Aber wir können die Struktur dahinter nicht erkennen. Es gibt noch einige Dinge, die Gott uns zeigen wird, wenn wir bei ihm sind. Es wird jedenfalls nie langweilig, sondern spannend bleiben, glaubt mir das. Wie lange hat jetzt Gott gebraucht, um das alles zu schaffen? Nein. Ein Tag. Wir lesen 1. Mose 1. Das heißt dann, Peter liest.
Dann sprach Gott, an der Wölbung des Himmels sollen Lichter entstehen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen und als leuchtende Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen, Tage, Feste und Jahre. Außerdem sollen sie als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das den Tag regiert, und das kleinere für die Nacht und dazu die Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten. Sie sollten den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, 4. Tag.
Abend und wieder Morgen, ein Tag. Und Papa hat das alles geregelt im Universum. Kennt jeden Stern mit Namen. Kennt die Zahl der Sterne. Weiß, wie das alles funktioniert im Universum. Halleluja. Was haben wir für einen Gott, Freunde? Was haben wir für einen Gott? Lass uns Psalm 147 lesen.
Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem Einzelnen einen Namen. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht. Unermesslich ist seine Weisheit.
Halleluja.
Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen.
Ja, das kommt jetzt gleich. Gleich, Moment. Kommt gleich. Ich habe das ohne Adresse dann oben drüber gemacht. Das ist nur mal eine Repetition. Was ich dazu sagen möchte noch, zu diesem Gott kennt die Zahl der Sterne und er kennt jeden Einzelnen mit Namen. Und seine Weisheit ist dann erkennbar. Das nächste Mal, wenn du irgendein Problem hast, Problem mit, sei es Krankheit, Schmerz oder Leiden, sei es eine Rechnung, die überraschend kommt, sei es, dass du die Arbeitsstelle verlierst oder irgendein Familienmitglied tragischerweise stirbt, was auch immer dich bedrängt, was auch immer dir Mühe macht und dich beschwert, denk doch mal dran, was wir für einen Gott haben. Das ist sein Herz, dass er uns das zeigt und sagt, guck mal, ich habe sogar dieses Universum mit so viel Weisheit und Liebe gestaltet und kenne mich da total aus. Ich bin mit dir. Lass mich dir helfen. Mit anderen Worten, harre des Herrn meine Seele, denn ich werde dir noch danken, dass du meines Angesichts Hilfe und mein Gott bist. Die Gründe, warum hat Gott diese Sterne gemacht, können wir jetzt ganz kurz anlesen. Ja, haben wir doch als nächstes gehabt. Ein bisschen zurück, oder? Kann das sein?
Simon?
Oder gehst du eins weiter? Ja, genau.
Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen und als leuchtende Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen. Tage, Feste und Jahre. Außerdem sollen sie als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten.
Jawohl. Das ist der physische Grund. Und jetzt gucken wir noch auf den geistlichen Grund.
Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder.
Jawohl. Und nochmal heben wir darauf ab. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Er hat sich im Alten Testament nicht unbezeugt gelassen. Er hat sich im Neuen Testament mit Jesus Christus offenbart. Er wird sich auch in der Trübsalzeit nicht unbezeugt lassen. Wer bekommt das Zeugnis von Gott in der Trübsalzeit wieder? Wer weiß das von euch? Hat jemand eine Idee? Es gibt da 144.000 Versiegelte von Israel, 12.000 aus jedem Stamm, die übernehmen, wenn wir weg sind als Gemeinde, wieder das Zeugnis für Gott. Und dann gibt es dort zwei Zeugen in Jerusalem, die das Zeugnis der Herrlichkeit Gottes übernehmen. Dann gibt es zwei Engel, die über diese Welt fliegen und das ewige Evangelium verkündigen. Es gibt den Adler, der über diese Welt fliegt und warnt, dass Menschen sich bekehren sollen in der Trübsalzeit. Gott lässt sich niemals unbezeugt. Er liebt uns und die verlorenen Menschen so sehr, dass er sagt, ich will mich bezeugen. Und wer nicht erreicht wird von irgendeiner anderen Person, der kann mir begegnen in der Schöpfung. Im Himmelszelt, in der Nacht, tagsüber, bei der Sonne, bei ihrem Lauf, in der herrlichen Schöpfung, die ich gemacht habe. Ich hätte noch ganz viele Dinge, aber wir kürzen das jetzt ab, weil wir haben noch am Schluss eine Gebetsrunde, würde ich gerne machen. Es geht noch die Frage, wer hat das alles geschaffen? Jesus Christus, er ist derjenige, das lebendige Wort, was alles geschaffen hat. Im Kolosserbrief können wir das lesen, wir können es in den Psalmen lesen. Wir haben so viele Stellen, wenn jemand das möchte, kann er gerne das Skript bekommen hier von der Predigt und kann es nachstudieren, wenn er mag. Ja, also da müsst ihr mir bloß eine Information schreiben, dass ihr das Skript haben möchtet. Da habt ihr auch die anderen Verse alle noch mit drin. Ich gehe nochmal kurz zurück zur Erinnerung. Wir haben Endzeit. In dieser Endzeit lösen sich so langsam aber sicher alle moralischen Vorstellungen. Alle Maßstäbe der Menschen lösen sich auf in einer Gottlosigkeit und einer Brutalität, wie wir es noch nie erlebt haben. Und wer mit offenen Augen in diese Welt schaut, der muss sagen, jawohl, die letzte Stunde, die letzten Sekunden. Jesus könnte jeden Moment wiederkommen und uns rausholen. Die Trübsalzeit könnte jeden Moment beginnen. Und trotz allem sagt Gott, ihr habt die Möglichkeit, mich zu erkennen. Meine Herrlichkeit, meine Kraft, meine Weisheit, meine Heiligkeit. Ihr müsst nur die Augen aufmachen, euer Herz öffnen und ihr werdet mich erkennen. Das ist unser großer Gott. Und mit diesem Eindruck, wenn ihr jetzt in die Ferienzeit geht, denkt doch einfach ein bisschen drüber nach, egal wo ihr hinkommt. Die Schöpfung, die Gott dort gemacht hat, hat er für dich gemacht. In der Schöpfung lässt sich Gott erkennen, egal wo immer ihr auch hingeht. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das angekommen bei dir, Matthias, dass wir dann noch ein Lied spielen? Ja? Während der Matthias jetzt das Lied spielt, einfach kurz nachdenken. Wir werden hinterher eine kurze Gebetsgemeinschaft haben für diejenigen, die in die Ferien gehen, für diejenigen, die es vielleicht auch ein Gebet möchten und dringend brauchen und von mir aus auch der Herrlichkeit Gottes Ehre zu geben. Einfach nur, wenn es euch auf dem Herzen ist. Danach werden wir das kurz machen, wir werden es nicht ewig in die Länge ziehen, aber ich möchte, dass wir mit Gebet in unsere Ferienzeit gehen und dann auch aufgebaut wieder zurückkommen können. Okay? Vielen Dank. Amen.